Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Und am 28., also vor wenigen Tagen, war der Diversity-Tag. Und dies nehmen wir zum Anlass, wieder einmal über das Thema Vielfalt in dieser Podcast-Reihe zu sprechen. Denn Vielfalt ist auch eine Komponente des Rechtsstaats, jedenfalls nach meinem ganz festen Verständnis. Und wir haben heute dann einen ganz besonderen Gesprächspartner hier, nämlich das erste Mal, dass ich mich in dieser Reihe mit einem leibhaftigen Polizisten unterhalte. Und zwar spreche ich heute mit Leon Dietrich. Leon Dietrich ist der Landeskoordinator LSBTIQ+ der Polizei Niedersachsen. Hallo Leon.
Hallo, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung und ganz fehlerfrei LSBTIQ gesagt.
Jetzt gehen wir nicht in die Einzelheiten, was sich hinter den Buchstaben dort verbirgt. Das wird jetzt nicht allen sofort geläufig sein. Aber wir wissen, dass das ein Bogen ist, der die gesamte Queer-Community umfassen soll. Und du bist jetzt, also du sitzt in Hannover, bist auch schon lange bei der Polizei, ne?
Ja, ich sitze hier in meinem Büro, aber ich habe so ein tolles Hintergrundbild. Das können die Zuhörenden jetzt leider nicht sehen. Das ist ein Streifenwagen, der so leicht aufgenommen ist mit einer leichten Regenbogenfahne. Das habe ich jetzt immer so als Hintergrundkachel.
Du bist schon ziemlich lange bei der Polizei, oder?
Du warst als Polizist. Ja, ich bin seit 24 Jahren schon bei der Polizei. Tatsächlich, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, 2000 habe ich angefangen in Brühl. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen, das liegt bei Köln. Und dann ging es los in die große, weite Polizeiwelt.
Dann nach Hannover und heute bist du aber auch über Hannover hinaus für ganz Niedersachsen der zentrale Koordinator, heißt es, für alles, was mit der Queer-Community zu tun hat.
Genau, also ich bin jetzt nicht von NRW direkt nach Hannover, ich hatte noch ein paar andere Stationen, aber es wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ne, 24 Jahre dabei und seit 2007 gibt es polizeiliche Ansprechpersonen in der Polizei Niedersachsen und 2018 bin ich da auch angefangen im Nebenamt und dann habe ich dort 4 Behörden betreut und habe halt hauptamtlich in der Fortbildung gearbeitet in der Polizeiakademie Niedersachsen, war für 4 Behörden zuständig, die PD Hannover, das Landeskriminalamt, die Polizeiakademie und die zentrale Polizeidirektion Niedersachsen. Das kann man sich ja vorstellen, sind ja so über 10.000 Beschäftigte mit internen und externen Aufgabenfeldern. Und 2020 wurde ich die erste hauptamtliche Ansprechperson für LSBTIQ. Immer noch für 4 Behörden zuständig, intern und extern mit den Aufgaben besetzt. Und natürlich dann habe ich die Landeskoordination bekommen. Das heißt, die nebenamtlichen Ansprechpersonen im Land zu koordinieren. Und im Oktober 2023, ein ganz besonderer Moment, wurden 6 neue Ansprechpersonen installiert. Das heißt, die 4 Behörden, die ich bis dahin betreut habe, wurden aufgestockt. Und das hat mich sehr gefreut. Und dann bin ich mehr in die Landeskoordination gekommen. Und ich glaube, diese internen und externen Aufgabenfelder werde ich dann gleich nochmal erklären, ne? Genau.
Warum ist es wichtig, dass man bei der Polizei Ansprechpersonen hat für die Queer Community?
Naja, es ist wichtig zum einen, dass wir die Vertrauensarbeit stärken, dass wir für die Menschen da sind und diese Brücke bauen zur Polizei, dass sie sich trauen, Anzeige zu erstatten, wenn in Queerfeindlichkeit passiert. Und wir alle wissen ja, wie lange der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch aktiv war und wer diesen auch verfolgt hat und das hat natürlich auch einen historischen Hintergrund, dass die Polizei da noch viel Arbeit zu leisten hat und das übernehmen wir als Ansprechpersonen für LSBTIQ und das gelingt uns in Niedersachsen sehr, sehr gut, dass wir die Leute dazu ermutigen können, das zu tun. Das ist ja so der eine Part der externen Aufgaben, genau.
Du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre auch. Gibt es Entwicklungen, die du beobachtest in den letzten Jahren, was die, sagen wir mal, Übergriffe auf Personen aus der Community angeht?
Ja, also wenn wir uns die bundesweiten Zahlen mal anschauen, 22 zu 23, die ja öffentlich einsehbar sind, haben wir einen fast doppelten Anstieg der Queerfeindlichkeit im Bereich geschlechterbezogene Diversität. Also von 417 in 2022 nach 854 für 23. Und das gleiche auch 22 gegen die sexuelle Orientierung. waren das 1005 und für 23.499. Und wenn man sich das gesamte Bild anschaut, die Veröffentlichung vom BMI, also vom BKA, dann sieht man deutlich, dass diese Querfeindlichkeit zugenommen hat. Ja.
Du hast jetzt zwei verschiedene Kategorien genannt. Kannst du das mal kurz erläutern? Das war einmal.
Ja, es sind ja die einmal der Begriff geschlechterbezogene Diversität. Darunter fallen auch transinter nicht-binäre Personen. Es geht um die Geschlechtsidentität. Und bei der sexuellen Orientierung geht es um lesbische Zuneigung, schwule Zuneigung, Bisexualität, alle sexuellen Orientierungen. Das bedeutet, zu wem fühle ich mich hingezogen, wen liebe ich. Genau.
Und die Zunahme betrifft die beide Personengruppen gleichermaßen?
Ja.
Beide.
Das ist zu erkennen. Also bundesweit und bei uns auch in Niedersachsen. Genau.
Jetzt hatten wir ja kürzlich zu Pfingsten den CSD in Hannover. Da gab es schon 2023 ein paar Berichte über sehr unangenehme Vorkommnisse, die es dort gegeben hat im Zusammenhang mit dem CSD. Wie war das dieses Jahr?
In Hannover zum CSD haben wir unser Sicherheitskonzept optimiert. Wir haben unter anderem auch alle Einsatzkräfte, aber das machen wir auch seit vielen Jahren schon, dass wir sie schulen zum Thema LSBTIQ, das queerfeindliche Tatmotiv zu erkennen, herauszuarbeiten, zu sensibilisieren, wie spreche ich transinter nicht-binäre Personen an, was ist ein Ergänzungsausweis, was muss ich bei der Durchsuchung beachten, das haben wir quasi nochmal verstärkt und das Sicherheitskonzept ist auch aufgegangen, gleichwohl wir natürlich auch, und das kann man ja auch in der Presse lesen, auch queerfeindliche Straftaten aufgenommen haben. Und im Vorjahr ist ja auch eine schlimme queerfeindliche Tat passiert, das ging ja auch durch die Medien und ja, aber im Großen und Ganzen hatten wir eine tolle, friedliche Veranstaltung, wir hatten ganz viele glückliche Menschen, die da vor Ort waren, die auch unseren Stand besucht haben und mit uns ein Foto gemacht haben. Wir sind ins Gespräch gekommen und konnten auch manche für den Polizeiberuf gewinnen, aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern wir wollen halt diesen Dialog schaffen, dass die Menschen sehen, wir sind da und ihr könnt uns jederzeit ansprechen. Genau.
Wenn du jetzt mal selber auf deine 24 Jahre zurückblickst, die du bei der Polizei bist, ist es heute leichter für queer Polizisten, als es das früher war?
Ja, also das ist ja auch die gesellschaftliche Veränderung und je mehr Leute sich sichtbar machen und mutig sind, sich zu outen, umso mehr kommt Vielfalt nach und das finde ich sehr erfreulich. Gerade auch in der Polizei Niedersachsen haben wir schon einige Trans-Personen eingestellt. Und es braucht immer Zeit und es braucht Vorbilder. Und ich würde aber unterscheiden, dass ja homosexuelle Kollegen, also männliche Kollegen, sich jetzt nicht unbedingt so schnell outen, aber auch das bricht gerade auf. Und bei homosexuellen Frauen, lesbischen KollegInnen, sagt man, ist es manchmal ein bisschen einfacher, sich zu outen innerhalb der Polizei. Aber auch in vielen anderen Bereichen ist natürlich auch festzustellen, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz immer noch passieren aufgrund LSBTIQ-Daseins und dem stehen wir natürlich entschlossen entgegen und das ist auch die Aufgabe der Ansprechpersonen, da zu unterstützen.
Ich habe irgendwo, ich glaube in einem Interview, was du mal gegeben hast, gelesen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass überhaupt Transpersonen eingestellt werden konnten durch die Polizei. Das ist, glaube ich, erst wenige Jahre her. Das war mal anders.
Ja, also das ist die PDV 300, die geändert wurde. Und wir haben jetzt 24. Das war vor 3 Jahren, dass das auch im Gespräch war. Und dann wurde das umgesetzt. Und es war ja eine ganz wichtige Entscheidung, dass es diese PDV 300 jetzt gibt in dieser Form. Sie ist geschlechtsneutral formuliert. Und somit können sich alle Menschen, inklusive transinter nicht-binäre Menschen, bei der Polizei bewerben. Sonst musste man gewisse Merkmale vorweisen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind und auch nichts damit zu tun haben. Genau.
Du bist selbst trans und hast die Transition auch während deiner polizeilichen Tätigkeit einmal erlebt und dementsprechend ja sicherlich auch verfolgt jetzt das frisch verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz, über das wir hier in dem Podcastpreis auch mehrfach gesprochen haben. Wie siehst du das denn durch dieses Selbstbestimmungsgesetz? Hilft das im Kampf gegen Transfeindlichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich freue mich, dass das endlich da ist. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und es wird in den Anfängen wird es noch Gespräche geben, weil es ja ganz hitzige Debatten dazu gab, die man ja auch verfolgen kann. Also wenn man mal Zeit hat, geht man einfach mal auf die Seite des Bundestags und guckt sich die Debatten um das Selbstbestimmungsgesetz an. Das wurde ja sehr befeuert und der Gesellschaft wurde in Teilen suggeriert, da könnte irgendwas passieren oder was Schlimmes entstehen. Und viele Debatten wurden nicht gerade sachlich geführt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, wenn in Zukunft ganz viel Aufklärung passiert und wenn die Menschen gestärkt werden und unterstützt werden, dass diese Transparenzschaffung Transfeindlichkeit minimieren könnte. Ich möchte es ganz bewusst unter könnte setzen, weil dazu braucht es ganz, ganz viel gesellschaftlichen Zusammenhalt und ganz, ganz viel auch Bildung, dass das Wissen dazu transportiert wird, um halt Vorurteile oder gegebenenfalls gewisse Ängste dann auch abzubauen. Ja.
Stichwort Aufklärung, man muss es immer wieder sagen, Selbstbestimmungsgesetz heißt ja erstmal einfach nur was, also der Kern ist ja etwas ganz Einfaches, nämlich die Abschaffung der Gutachten, die jeder machen musste, nur um seinen Namen beim Standesamt ändern zu lassen. Eine Prozedur, die viele als entwürdigend empfunden haben und auch viele gar nicht gemacht haben deswegen. Und das ist jetzt die Erleichterung, die es jetzt gibt. Und darum gibt es diese ganzen Aufregungen und erhitzten Diskussionen. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du hörst, das sei jetzt Mode, trans zu sein? Das ist ja sowas, was man viel hört.
Ja, ihr merkt das schon, ich muss leicht seufzen. Also ich persönlich als Transperson finde das ermüdend, denn ich bin keine Modeerscheinung. Das ist nicht so, dass ich jetzt morgens wach werde und denke, hey, jetzt habe ich mal Lust, das alles durchzulaufen und mich angleichen zu lassen, weil ich das jetzt voll in Mode, ne? Also das ist ja das ist so was Persönliches und die Geschlechtsidentität ist ja mein tiefes Empfinden meiner persönlichen Identität. Und ich stelle ab und zu das manchmal fest, dass wenn ich Menschen frage, ja, hast du dir mal Gedanken gemacht über deine Identität? Oder beschreib mir doch mal deine Geschlechtsidentität, ohne körperliche Merkmale zu benutzen. Das können die Menschen nicht. Und so fühlen sich dann auch Transpersonen, wenn sie permanent gefragt werden, na, wie ist denn das nun? Also warum bist du denn jetzt ein Transmann? Und warum spielst denn du jetzt keine andere Rolle? Ne? Also diese ganzen Geschlechterstereotypen und Klischees, das ist ja auch nochmal eine Sache, wo man drauf eingehen kann. Und deswegen finde ich das schade, wenn man das abtut. Das ist diskriminierend und das ist demütigend, zu sagen, du Mensch bist eine Modeerscheinung. Kein Mensch hat das Recht, über andere zu urteilen. Und da ist der Artikel 1 und wir haben ja heute Tag des Grundgesetzes. Ist ja auch so passend, die Würde des Menschen entscheidend und kein Mensch darf über mich entscheiden und ich darf mich frei entfalten, solange ich die Rechte anderer nicht schädige. Genau.
Bei Proud at Work nachzulesen, auch online, hast du ja auch deine persönliche jahrzehntelange Entwicklung, die dann dazu geführt hat, dass du heute so bist, wie du bist, einmal geschildert. Kann ich nur jedem empfehlen, das da einmal auch nachzulesen. Die meisten Menschen kennen ja gar keine Transmenschen. Oder wenn sie welche kennen, wissen sie es manchmal auch gar nicht, dass sie Transmenschen kennen, weil sie sind ja nicht immer auf den ersten Blick als solche erkennbar. Sind Vorbilder wichtig? Ist es wichtig, dass Menschen in die Öffentlichkeit gehen und sagen, also, ja, ich bin trans und schaut mich an und ihre Geschichte erzählen?
Ja, das ist total wichtig, weil dadurch kann ich vielen anderen Menschen Mut machen, dass sie sich outen, weil sie merken, Mensch, da ist Leon oder, keine Ahnung, da ist Nico oder da ist Claudia und die outen sich als lesbisch, schwul, bi, trans, inter, dann kann es mir Mut machen, weil ich sehe, die sind in unterschiedlichen Berufen tätig oder in unterschiedlichen Spots unterwegs, die total viel Sichtbarkeit beinhalten oder Institutionen, dann macht es mir Mut, weil ich sehe, hey, da passiert nichts, ich brauche keine Angst haben. Und da sind Menschen, die mich unterstützen. Ja, und deswegen finde ich das wichtig oder habe für mich so entschieden, das bringt aber auch meinen Beruf her, als Vollzeit-Landeskoordinator für das Thema ganz bewusst dann auch sichtbar zu sein, auch für meine KollegInnen, die sich vielleicht noch nicht trauen zu outen, aber sowohl auch für Menschen in der Gesellschaft, dass sie das tun können und sie brauchen sich nicht verstecken.
Ich bin in den 70er Jahren groß geworden und damals wusste man als heranreifender Mensch, wusste man, dass es Schwule und Lesben gibt, dass es Transmenschen gibt, wusste man gar nicht. Man konnte nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Mann, der mal aus Spaß oder auf der Bühne Frauenkleider anzieht? Oder ist das eine Transperson? Nicht mal den Begriff gab es in den 70ern, der kam ja dann erst noch später.
Kennst du den Ursprung von Drag Queens? Nein, okay, das machen wir nicht. Den kennst du, ne?
Ich habe ihn nicht auf der Zunge, ich bin mit.
Also müssen wir die Leute aufklären, das tut mir jetzt leid. Das musst du machen.
Ja, aber es ist halt der Unterschied, also Drag Queens und Trans zwei völlig verschiedene Themen sind. Das ist etwas, was ja den meisten Menschen gar nicht bewusst ist und auch gar nicht bewusst sein kann, weil es ja einfach Trans nicht gab, nicht? Das hatte nicht mal einen Namen bis in die 90er Jahre eigentlich hinein.
Ja, und das ist eigentlich so traurig, weil trans, internichtbinäre Menschen gibt es, seitdem es Lebewesen gibt auf dem Planeten Erde. Sie waren immer da. Sie waren auch in den 1920er Jahren sehr sichtbar. Und mit Magnus Hirschfeld, der sein Institut eröffnet hat, der hat sogar die ersten Trans-Personen angeglichen. Und die waren alle da, bis in dem Zweiten Weltkrieg queeres Leben komplett gelöscht wurde. Und das ging dann auch in die Gesellschaft hinein. Und damals hätte ich mir, ich bin ja 78 geboren, schon gewünscht, dass ich da Vorbilder sehe dann oder Beratungsangebote hätte nutzen können. Das war für mich noch nicht da. Und deswegen freue ich mich umso mehr in der heutigen Zeit, viele trans, internichtbinäre Menschen begleiten zu dürfen, die jung sind, die sich freuen, jetzt geht's los. Ja, auch dafür, die da zu sein.
Trans, inter, non-binär, damit weist du ja auch zu Recht darauf hin, dass es da auch wiederum sehr unterschiedliche Identitäten und Biografien dann dort auch gibt, die eigentlich nur gemeinsam haben, dass sie aus den Geschlechterstereotypen, mit denen wir alle ja groß geworden sind und die in unserer ganzen Kultur ja auch sehr stark verwurzelt sind, dass sie da herausfallen. Ja, du hast es ja schon angesprochen, Deutscher Bundestag, aber auch außerhalb des Deutschen Bundestags und jetzt auch, sagen wir mal, eigentlich so ein bisschen querbeet, selbst also auch in der Queer-Community gibt es ja, also dort wiederum muss man sagen, insbesondere bei manchen Frauen starke Vorbehalte auch gegen das Selbstbestimmungsgesetz und dann immer wieder die gleichen Sorgen und Befürchtungen. Ja, der Mann, der sich trickreich einen Frauennamen gibt und dadurch ins Frauenhaus, ins Frauengefängnis und in die Sauna einschleicht, kann das eigentlich nach hinten losgehen mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass das jetzt Vorbehalte schürt? Manchmal hat man ja fast die Sorge.
Ja, also ich denke mal, in erster Linie ist das Selbstbestimmungsgesetz eine Befreiung, diese menschenunwürdigen Gutachten über sich ergehen zu lassen. Das ist ja nicht mehr grundrechtskonform. Es ist befreiend für viele, viele Menschen. Das ist erstmal die Hauptsache, dass man eine Vereinfachung hat. Und diese Diskussion über, jetzt werden auf einmal alle Cis-Männer zu Frauen und rennen jetzt in die Sauna und belästigen Frauen, davor muss man keinen Personenstand ändern, das passiert bereits. Und wer sich da gut auskennt und sich gelesen hat oder das in den Nachrichten verfolgt, kann das auch nachvollziehen, wenn man mitbekommt, jeden dritten Tag stirbt eine Frau. Und das in Deutschland. Und haben Männer jetzt nicht ihren Personenstand geändert. Und wenn man das nochmal vergleicht mit anderen Ländern, die bereits das Selbstbestimmungsgesetz seit 10 Jahren haben, Mexiko und Argentinien, Dänemark, Schweden, die berichten jetzt nicht in den Medien, dass jetzt auf einmal 50% deren Bevölkerung zum Standesamt gelaufen sind und jetzt auf einmal Frauen werden und die Saunen belästigt haben. Also das hätten wir bestimmt mitbekommen in den 10 Jahren. Deswegen finde ich es immer wichtig zu differenzieren und gleichwohl, wenn man Diskussionen führt, diese auf Augenhöhe zu führen und diese Ängste oder Vorurteile, die man ja auch teilweise hat, diese unconscious bias, also es soll keine Entschuldigung sein, dass wenn Leute bereit sind, hey, ich möchte mehr wissen, dass es Stellen gibt, die darüber informieren, um das Wissen zu erweitern, um halt eben nicht diese Befürchtung zu erleben.
Kurze Frage noch, Leon, weil du das Stichwort entwürdigend auch gerade nochmal genannt hast. Das ist, glaube ich, etwas, was man nochmal durchaus auch ein bisschen erläutern sollte. Was ist denn eigentlich entwürdigend daran, zum Psychologen zu gehen und sich dort als das darzustellen, was man ist?
Naja, also ich sag mal so, man ist ja schon in einer unterstützenden Therapie und diese Therapie ist nicht da, weil man trans ist und da stimmt was nicht, ne? Sondern sie ist da, um durch die Transition zu begleiten und zu unterstützen. Und die Transidentität ist seit 2018 auch keine psychische Störung mehr im ICD, im Diagnoseschlüssel. Es gibt den ICD-11, der muss noch eingespeist werden. Das dauert auch noch ein bisschen, aber trotzdem geht's darum, dass man ist bei seiner persönlichen Therapeutin und vertraut sich ihr an und hat schon ganz viel, worüber man spricht und worüber man sich erklärt und was man braucht und wie man sich eine Unterstützung vorstellt. So, und dann stellt man einen Antrag beim Amtsgericht. Das ist die alte Form nach dem TSG. Das wird jetzt abgeschafft. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt. Ich will das nur kurz zusammenfassen und dann werden 2 unabhängige GutachterInnen bestellt. Und diese bei unabhängigen GutachterInnen kennt man überhaupt nicht. Das heißt, man muss da nochmal sitzen und dann werden so Katalogfragen gestellt wie, erregt es Sie, wenn Sie Kleidungsstücke anziehen, während Sie Sex haben? Wie ist Ihr Stuhlgang? Wie oft masturbieren Sie? Erregt es Sie, wenn Sie Sex mit Tieren hätten? Wie ziehen sich den Pullover aus? Spielen Sie mit Autos oder mit Puppen? Also es sind alles sehr intime Fragen, die, wenn ich mir vorstelle, wenn Menschen heiraten und ihren Personenstand ändern und der Standesbeamte oder die Beamtin fragen würde, naja, wie oft masturbieren Sie eigentlich? Sonst ändere ich Ihren Namen nicht. Ich glaube, dann wird jeder Mensch denken so, nee, das geht Sie nichts an. Und deswegen ist es entwürdigend, sich da nochmal im wahrsten Sinne des Wortes nackig ausziehen zu müssen, weil das sonst auch kein anderer Mensch macht. Und ich habe ja auch eine Würde und du hast eine Würde und alle anderen da draußen auch. Genau.
Das ist, danke, dass du das erzählt hast, weil das, also nicht mal ich wusste, dass das in solche Tiefen oder ja Intimitäten, Banalitäten, wie immer man das nennen mag, geht, da gruselt es einen ja, wenn man das nur hört. Und das sollte einfach jeder verstehen, der Mühe hat, damit das nachzuvollziehen, warum das wichtig ist, dass wir dieses Selbstbestimmungsgesetz hier haben. Es gibt von eurer Koordinationsstelle oder jedenfalls nahe einen Instagram-Account,
hast du mir erzählt. Soll ich den mal benennen?
Gerne.
Schnell oder langsam? Nee, also zum Mitschreiben.
Langsam zum Mitschreiben.
Der lautet polizei.n wie Nordpol, d wie Dora, s wie Siegfried. Und dann kommt lsbtiq. Und dann kommt mein Vorname Leon. Genau. Das ist der Instagram-Account, der gilt landesweit und dort sind alle herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen und auch einen kleinen Instagram-Star, ich möchte nicht zu viel verraten, dann auch mitzusehen.
Ich glaube, ich sehe ihn im Bild, aber da will ich auch nichts verraten. Ich sehe ihn tatsächlich, kann nur empfehlen, diese Insta-Seite auch einmal zu besuchen. Letzte Frage, Leon. Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne schaut, die nächsten 10 Jahre, was muss gesellschaftlich, was muss auch bei der Polizei geschehen, damit wir uns noch viel mehr daran gewöhnen, dass Transmenschen, Inter- und non-binäre Menschen ganz genauso selbstverständlich dazugehören, wie wir Schwule und Lesben etwa auch?
Ja, es geht ja in erster Linie darum, dass man Schulungen und Sensibilisierungsmöglichkeiten anbietet. Dass man aufklärt, was bedeuten eigentlich die Begriffe oder vielleicht auch mal trans-internichtbinäre Personen kennenlernt, um ins Gespräch zu kommen. Dann natürlich klare Richtlinien zu entwickeln, Anweisungen zu erstellen, Leitfäden, Personalstellen auf Ballhöhe zu bringen und dann auch Ansprechpersonen für LSBTIQ einzurichten. Das ist bei der Polizei so, also bei uns in Niedersachsen, aber auch bundesweit gibt es auch viele Bundesländer, die Ansprechpersonen haben, bis auf 2 Bundesländer. Das kann man auch mal nachlesen. Und dass man versucht, das Thema überall sichtbar zu machen und die Leute abzuholen und aufzuklären und warum es so wichtig ist. Dann geht es ja auch um Kommunikation und Zusammenarbeit. Das heißt, wenn man eine starke Zusammenarbeit mit der Community hat, kann man die Bedürfnisse von den Personen auch verstehen und natürlich auch Feedback-Mechanismen einrichten, um kontinuierlich zu gucken, mache ich alles richtig in meinem Unternehmen oder in der Institution, um dann nochmal sich zu verbessern. Und mittlerweile haben auch unterschiedliche Gewerkschaften auch der Polizei quasi das Thema installiert. Also es gibt zum Beispiel für die GdP die AG Vielfalt bundesweit, die unterschiedliche Beiträge dazu leistet und sich neu ausrichtet. Das finde ich persönlich ganz gut, dass viel Engagement, und das ist auch schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, was Thema Vielfalt angeht. Und ich kann nur allen Menschen da draußen empfehlen, die in der Arbeitswelt auch tätig sind, vielleicht mal zum Chef oder zur Chefin zu gehen, um zu sagen, hey, habt ihr schon die Karte der Vielfalt gezeichnet? Das ist auch sehr wichtig, das zu tun. Aber auch generell, also ich wünsche mir, dass die Gesellschaft, dass sie mehr zusammensteht und dass sie zusammenhält. Das gilt sowohl für Community-Menschen und das gilt für alle in der Gesellschaft, weil wir haben einen Auftrag, die Demokratie, die meiner Meinung nach heutzutage mehr in Gefahr ist denn je, dass wir sie gemeinsam schützen. Das wünsche ich mir sehr. Und da werde ich nicht müde, das zu unterstützen. Sowohl beruflich als auch privat.
Diesem Wunsch schließe ich mich natürlich gerne an, denn auch das gehört zum Rechtsstaat dazu, dass er diejenigen schützt, die den Schutz brauchen. Und darüber haben wir heute gesprochen. Vielen lieben Dank, Leon, für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.